Also wir sind ja jetzt um so verschiedene Dinge gekreist, dass es Gedanke war, dass es da zugleich um Auseinandersetzung geht und um sich durchsetzen, aber dass es eigentlich auch um Kooperation geht und dass, wo die Kooperation klappt, die Mitarbeit sie überhaupt nicht eigens bemerkt wird. Darüber gab es in dem Kreis um Weizsäcker seiner Zeit, da ja also auch Versuche bis hin, dass sie so Paare haben, zum Beispiel mit dieser Säge da Stämme durchzusägen. Und wenn sich da so die beiden Säger gut verstehen, dann kann man sehen, wie der eine Dinge des anderen ausgleicht, oder nimmt, ohne dass das überhaupt auffällt oder gemerkt wird. Das stimmt einfach. Das ist das, wo wir dann Hildegard von Bingen den Ausdruck geprägt hat, unum opus duorum. Das ist also die eine Arbeit, das eine Werk zweier. Da wird dann nicht in dem Sinn zusammengearbeitet oder zusammengestückt, sondern es, wir haben auch so Redensarten, wo das drinsteckt. Man sagt, ein Wort gibt das andere. Nicht, nicht so, der eine also redet und dann redet der andere so ping und dann pong, sondern es geht eben hin und her. Und das ist in der Struktur her das Gleiche bei einem verbissenen Streit wie bei einem glückenden Gespräch. Ein Wort gibt das andere. Das kann also einfach sein, dass man sich da gegenseitig ins Wort fällt oder dass man sich gegenseitig das Wort aus dem Mund nimmt. Es gibt also einfach die unterschiedlichen Redensarten und besonders wird da ja von den Leuten, die sich mit sowas beschäftigt, dann immer aus Faust 2 die Szene herangezogen, wo der Faust die Helena das Dichten lehrt. Nachdem die das Türmerlied gehört hat von dem Türmerdamen, mit dem, die sagt, sie will auch so schön reden können, und dann bringt er ihr das bei, wie man, wenn man sich versteht, also miteinander reimen kann, wie sich da die Dinge aufeinander finden. Da wird dann, werden keine Anteile mehr verteilt, sondern das stimmt in einem, dass das irgendwie glückt. Wenn man das so entwirft, was ist, wenn man das jetzt nicht so macht, wenn es also nicht von der Andersheit gedacht wird, sondern von diesem Gedanken ich und nicht ich und dann der Aufhebung, wenn es darauf hinauslaufen muss. Und wenn ich das zuspitze und sage, die äußerste Herausforderung ist der eigentliche Widerspruch. Da könnte man sagen, auf einer vorläufigen Stufe ist der Tod das, für viele Leute ist das der Tod. Aber da bin ich ja einig mit Schiller und Hegel zu sagen, nein, der eigentliche Widerspruch ist das Böse. Mit Böse also nicht gemeint das Leidvolle oder das Normenverletzende oder so, sondern das Zerstörerische, und zwar eben die Liebe und die Menschlichkeit zerstören wollende, das, man müsste sagen, das Nein zur Liebe und zum Leben, das ist eigentlich damit gemeint. Das heißt, das Böse müsste man als das bestimmen, was auf gar keinen Fall sein, jetzt ist schon nicht richtig gesagt, sein soll, sondern was auf gar keinen Fall sein darf, womit auch überhaupt nichts verloren ginge. Ich betone das so, weil einer der ersten Texte, die natürlich auch hinter Hegels Sachen stehen, ist der große Heraklit. Und Heraklit sagt, das eine und Ganze umschließt alles, Gutes und Böses. Gehört auch dazu, nur wir Menschen machen da einen Unterschied, für die Gottheit gehört alles zusammen. Hier geschieht also das, wogegen sich Guardini immer wieder so gewandt hat. Guardini hat ja sein erstes systematisches Buch, das er geschrieben hat, außer eben seiner Dis und seiner Habil, hat geheißen Der Gegensatz, Versuche zu einer Philosophie des Lebendig-Konkreten. Und da untersucht er eben phänomenologisch, wie tatsächlich die Welt aus Gegensätzen aufgebaut ist. Härte und Weichheit, hell und dunkel, warm und kalt. Der Hauptgegensatz ist natürlich männlich-weiblich. In den Mythen, in den großen Religionen und so taucht das auf, das ist der fundamentalste Gegensatz. Und jetzt hängt alles dran, dass man nicht auch Gut und Böse unter diese Gegensätze zählt. Das tut aber die Gnosis und tun immer wieder die Leute. Wie gesagt, schon Heraklit. Wenn ich das sage, kann ich natürlich das Böse nicht mehr als das definieren, was auf keinen Fall sein darf. Denn was mache ich bei einem polaren Gegensatz, wenn ich den einen wegnehme, ist der andere auch weg. Ich kriege eben nicht einen Nordpol ohne Südpol und ich kriege keinen Pluspol und einen Minuspol und umgekehrt. Deswegen hat er sich da schon in diesem Buch selber verwendet er viele Seiten darauf, klarzumachen, dass Gut und Böse nicht zu den Lebensgegensätzen gehören, sondern das Böse ist ein Widerspruch zum Leben mit seinen Gegensätzen. Das geht bis in den Faust, nicht? Wo die Leute dann immer zitieren, den Mephisto, anstatt, weil sie einfach vergessen, dass der Mephisto ist, und warum soll der je die Wahrheit sagen, nicht? Sagt der Mephisto, ich bin der Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Als ob das Böse überhaupt was schaffen könnte. Der lügt, sobald er den Mund aufmacht. Man muss nur genau hingucken und hinhören. Ich muss doch keine krummen Linien ziehen, damit Gott gerade schreiben kann. Der kann auch auf geraden Linien gerade schreiben. Nur kann er auf krummen auch noch. Aber ich bin doch nicht angewiesen auf krumme Linien, damit ich zeigen kann, wie ich auf krummen Linien gerade schreiben kann. Ich brauche auch keinen Teufel, der Wasser auf die Mühlen schöpft. Da mache ich einfach so als Gott, lieber Gott. Das ist völlig unnötig und überflüssig wie überhaupt nur irgendwas. Die Welt wäre kein bisschen ärmer, wenn das Böse fehlen würde.
Eigentlich ein Teil des Bösen sein, oder? Weil die Welt wäre auch nicht ärmer, wenn es keine Lüge gäbe.
Ich zögere deswegen, weil ich meine, wir müssten hier den Unterschied zwischen Falschaussage und Lüge einzeichnen. Ja, eben, da stimme ich ganz zu. Deswegen ist es ja auch einer der Hauptnamen für den Teufel in der biblischen Tradition, dass er ein Lügner ist. Mörder ist ein Name, der ständig auftaucht, und Lügner. Die anderen liegen dann so dazwischen. Diabolos, der Verwirrer, läuft dann auch unter Lüge, nicht? Ich habe deswegen so gezögert, weil inzwischen eben es eine ganze Reihe Bücher gibt, die also da die Lüge verteidigen. Im Englischen nennen die Leute das dann White Lie, nicht? Dass die also erlaubt sind, wir reden von Notlügen oder so etwas. Und vor 2 Jahren gab es eine ganze Tagung zu diesen Geschichten, so eine Tagungsreihe in Dresden, zugleich so mit irgendeinem Opernaufführung dann noch in der Oper dort, und da hatte ich auch zu reden über die Lüge und habe sich dagegen geredet, während dann vor mir und nach mir hat dann eine Kollegin aus Leipzig geredet, die also eben die Lüge verteidigt und sagt, wir lügen sowieso alle 250 Mal am Tage, weil sie jede Antwort gut auf die Frage, wie geht's Ihnen oder so, schon Lüge nennt, nicht? Anstatt zu sagen, nein, und das ist also der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass wenn man mit evangelischen Kollegen streitet oder mit Kant und Fichte, die verbieten jede Art von Unwahrheit. Die erlauben also nicht die Unterscheidung zwischen Falschaussage und Lüge. Dass man diese Unterscheidung missbrauchen kann, ist völlig klar. Aber ich halte sie auf der anderen Seite für notwendig. Deswegen sagen Kant und Fichte und in ihrem Gefolge eben eine ganze Reihe von Leuten, wenn man in Dritten Reichszeiten einen Juden versteckt hat in der Wohnung und es kommt ein Gestapo-Mann und fragt, haben Sie einen Juden versteckt, muss man sagen ja, weil man niemals lügen darf. Das ist Kant und das ist Fichte. Die sagen das ganz strikt. Während ich so gelernt habe in der Ethik und Moraltheologie, dass es durchaus Gelegenheiten gibt, wo man verpflichtet ist zur Falschaussage. Aber das ist, ein Stück weit ein konfessionelles Problem. Deswegen kann man auch in Hamburg hören, der lügt wie ein Katholik. Also das sind dann so einfach so Dinge, die von dort her das so entwerfen, nicht? Deswegen mein Zögern. Aber wenn man das also wirklich klar meint, was man eigentlich meint, also diese wirkliche Verfälschung und Ding, dann ist das ein ganz entscheidender Punkt, der hineingehört. Also nochmal, das Böse ist nicht ein polarer Gegensatz, denn dann müsste ich sagen, das, was nicht sein soll, soll sein. Und damit hat aber jede Diskussion aufgehört. Was soll ich denn dann noch sagen? Sondern hier muss man wirklich dabei bleiben, zu sagen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und jetzt bei Hegel, der schreibt eben so, er nennt das Böse tatsächlich die Existenz des Widerspruchs in einem seiner Texte. Aber, und er erklärt auch noch, fährt dann aber fort, ein Zustand, der nicht sein soll, das heißt, der aufgehoben werden soll, aber nicht ein solcher, der nicht eintreten soll, er ist eingetreten, in dem Bewusstsein der Mensch ist. Das ist jetzt nicht spezifisch Hegel, sondern sagt leider der ganze deutsche Idealismus. Das können Sie bei Kant lesen, Fichte, bei Schelling, bei Hegel, das ist, sind alle dieser Meinung, dass der Sündenfall eigentlich die Menschwerdung bedeutet. Das Paradies ist sowas wie ein Tiergarten und der Mensch gehört nicht in den Zoo. Er wird also dadurch er selbst und sein Bewusstsein, dass er Nein sagt und sich absetzt. Deswegen, er ist eingetreten, sobald er Bewusstsein hat. Das hängt zusammen mit Luthers Theologie der Erbsündenlehre, wo er vor allen Dingen den augustinischen Ausdruck aufnimmt, dass der Sündigende ein incurvatus super se ipsum ist, ein auf sich zurückgekrümmter ist. Und wenn ich jetzt das Wort Reflexion nehme, was wörtlich heißt, zurückgebeugt, dann sagen die, aha, zum Bewusstsein als solchem gehört schon dazu, dass ich statt eben selbstvergessen und ekstatisch im Guten bin, wende ich mich auf mich erstmal zurück, ehe ich dann wieder gehen. Das heißt eben erwachsen werden oder mündig werden oder wie Sie formulieren wollen. Und dann deswegen beginnt das Leben mit dieser, mit der Schuld. In dieser Form. So, das hatte ich auch so ein bisschen schon, das klang schon an, so in Ihrem Beitrag auch vorhin, wie Sie sagten eben, man verliert dann das Urvertrauen, wo ich sage, das muss eben nicht so sein. Es könnte genau hineingehören, dass es hier so Schritte gibt der Ablösung, dass es Verneinungen gibt, dass nämlich du nicht ich ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das zu lernen, damit ich den anderen eben, dem anderen gerecht werde. Genau wie ich mich ziemlich immer da aufrege, in Grenzen aufrege. Aber jedenfalls, dass ich immer in die Rezensionen auch schreibe, wenn die Leute dann wieder so für die negative Theologie sind und alles negative Theologie nennen. Das ist ja groß in Mode, bei den Atheisten sowieso, aber auch bei einem Haufen von Theologen, wenn man auf die Weise behauptet, ich nämlich gut seinen Unglauben kaschieren kann. Man bleibt einfach in der negativen Theologie und sagt, was es genau ist, weiß ich nicht, aber ich sage schon mal, was es nicht ist, nicht? Und da kann man dann vieles machen. Und dann geht es schon los, indem man sich von der äußeren Sprache verleiten lässt und sagt, von unendlich zu reden, ist negative Theologie. Unendlich. Und es hat ja keinen Sinn, außen am Wort zu kleben, an der Oberfläche. In Wirklichkeit ist es so. Und das hat uns Descartes gezeigt und Levinas nimmt es wieder auf, dass ich überhaupt nicht auf das Wort endlich käme, wenn ich nicht den Horizont des Unendlichen habe. Es gerade andersrum war. Also man darf nicht von der äußeren Grammatik sich da beeindrucken lassen zu sehr. Da ist natürlich das Wort endlich ein einfaches Wort und das Unendliche ein zusammengesetztes Wort. Aber wenn ich jetzt die innere Genese anschaue, muss ich sagen, ich komme zu einem Begriff der Endlichkeit nur von dem Horizont der Unendlichkeit. Es geht ja nicht darum, an irgendeine Grenze zu stoßen, sondern es geht um den Begriff Endlichkeit. Dass das mit hineingehört wird. Also von diesem Gedanken her, Spinoza natürlich, der sagt, omnis determinatio est negatio, das heißt, jede nähere Bestimmung läuft auf eine Verneinung hinaus, denn wenn ich eben total rede, ist eben alles drin, alles drin, alles drin, natürlich gut und böse und überhaupt alles, sodass jede Bestimmung negativ ist, dann ist man natürlich im Nu bei einer allgemeinen negativen Theologie oder negativen Anthropologie und was es da alles gibt an Negativitäten. Wobei ich immer die Theologen jedenfalls, die Christlichen, fragen darf, ich bin ja keiner, frage ja nur vornehm und ganz bescheiden von außen, nicht? Sag ich, wie wollen die mir eigentlich erklären, wie man per Negation zur Trinität kommt oder zu Gott, zur Gottes Sohnschaft Jesu Christi? Das sollen sie mir mal erklären, wie man das auf negativen Wege macht. Es geht nicht negativ. Wie wollen sie das machen? Nicht? Und da, wo die Negationen sind, wie gesagt, nicht endlich, da behaupte ich, das ist gar keine, sondern es ist eine Verneinung der Verneinung. Weil endlich nämlich schon die Verneinung ist. Und die wird wieder aufgehoben. Aber das muss man also mithören. Und von dort her haben wir leider, unser ganzer deutscher Idealismus sagt, der Sündenfall ist ein notwendiger Schritt zur Kultur. Das Böse ist nicht etwas, was nicht sein soll, sondern nur etwas, was nicht bleiben soll. Und das reicht natürlich bis in theologische Zeiten hinein. Das war, ich glaube, vor 3 Jahren. Anton Leichner macht die Akademie doch immer so eine Feier und dann lädt sie immer irgendeinen Redner ein oder so. Da hat ein Theologe geredet über das Paradies unter der Überschrift nackt, vegetarisch. Man war dann das dritte, unsterblich, ja, unsterblich, nackt, vegetarisch. Ne? Und hat dann also das so dann entwickelt, jetzt darüber und hat dann erzählt, ja, Adam und Eva, die waren eben noch Kleinkinder irgendwie, das kann man sich gar nicht anders vorstellen, die wussten eben nichts vom Eros, wie man so ein Zeug erzählen kann. Frau Gerle hat auch in einem ihrer letzten Bücher, dann gibt es gleich eine Fußnote dazu gemacht, sagt, wie kann jemand so ein Zeug daher reden, als ob der Eros nicht schon aus dem Paradies stammt, nicht? Also, und wo er das entwickelt und sagt, Adam und Eva, die waren eben einfach noch Kinder und so daher und wie hilflos Kinder wären sie denn geblieben, wenn sie also nicht da gesündigt hätten. Man muss das durchaus als einen Akt der Befreiung lesen. Ja, das erzählen dann die Theologen den Leuten, nicht? Ein Kollege natürlich. Also, dass man sieht, wo sowas erzählt das an die Religionslehrer weiter, nicht? Und die lernen das dann brav und erzählen das den Kindern. Also das ist schon wirklich verwunderlich, was dabei herauskommt, dann bei so etwas. Nein, das kann es nicht sein, sondern man wird doch erwachsen. Natürlich gehört zum Mündigwerden und Erwachsenwerden die Erprobung, die Krise. In religiöser Sprache gesagt die Versuchung. Was heißt Versuchung? Versuchung heißt eine Situation, in der sich die Verfehlung nahelegt. In der sich das Nein oder die Verfehlung nahelegt. Das nenne ich Versuchung. Also eine Situation, in der sich das nahelegt. Und dann kann man natürlich diskutieren, darf Gott in Versuchung führen? Den Streit haben sie schon im Neuen Testament. Indem sie nämlich bei zwei Evangelisten haben sie das Vaterunser und da kommt drin vor, führe uns nicht in Versuchung. Und das hat zunächst mal keinen Sinn, das umzudeuten. Die Franzosen deuten das ja um, da heißt es bei denen anders. Es gibt auch manche, die das bei uns versuchen, anders zu beten. Aber wenn Sie das gucken, was im Griechischen dort steht, me eis enenkes eis perasmon. Im Lateinischen genauso, ne in ducas nos intentatione. Führe uns nicht in die Versuchung hinein, steht da. Und darauf hin beschwert sich schon der Jakobusbrief und sagt, Gott führt niemand in Versuchung, nur der Teufel führt in Versuchung. Das heißt, die haben sich damals schon darum gestritten und hatten da schon Probleme damit. So sieht, wie man damit umgeht. Und die Einheitsübersetzung, die ist dann an vielen Stellen und flickt das so herum. Nicht zum Beispiel, wenn Sie die berühmte Stelle nehmen, Genesis 22, das Isaak-Opfer, dann geht das damit los, dass es da heißt, also Gott stellte den Abraham auf die Probe, heißt das in der Einheitsübersetzung, die noch gilt. Und natürlich steht da in der Ursprache, er versuchte. Das ist derselbe Ausdruck, der sonst dort verwendet wird, wie Perasmos, nicht? Völlig klar, dass der gemeint ist. Und deswegen meine ich, sollte man darüber nachdenken, also meine Definition, Versuchung heißt, eine Situation, in der sich die Verfehlung, das Nein, nahelegt. Satz 1. Satz 2. Es gibt zwei Möglichkeiten, zwei Gründe, zwei Absichten, unter denen jemanden in Versuchung führt. Die eine Absicht ist, dass er fällt. Die andere Absicht ist, dass er über sich hinaus wächst. Was ohne dieses Risiko nicht möglich ist. Und das ist genau das, was in der Abraham-Geschichte passiert. Natürlich muss man in der Abrahams-Geschichte noch dazu sagen, dass es da gar nicht um Mord und Totschlag geht, denn damals opferte man eben in Kanaan seine Erstgeburt. Und das will ja auch Gott, dass das nie mehr geschieht. Die Erstgeburt gehört ihm weiter. Auch Jesus muss losgekauft werden für zwei Tauben, nicht? Das ist nicht der Punkt, sondern man soll sie natürlich nicht einfach abschlachten. Nein, darum geht's gar nicht. In aller Knappheit gesagt, wenn der Abraham gesagt hätte, gut, Gott hat mir den Sohn gegeben, aber Gott nimmt ihn wieder und gelobt sei der Herr, hätte er die Probe nicht bestanden. Denn die Probe hieß nämlich genau, opfert er seinen Sohn und glaubt er dabei weiter, dass Gott sein Versprechen halten wird, ihm in diesem Sohn Nachkommen zu geben. Wie Sand am Meer und Sterne am Himmel. Und das denke ich mir jetzt nicht aus, sondern gucken Sie mal nach, die beiden Texte im Neuen Testament, wo das steht. Das eine ist das 4. Kapitel im Römerbrief von Paulus und das andere ist das 11. Kapitel im Hebräerbrief. Da steht an beiden Stellen, Abraham musste glauben, an die Auferweckung der Toten. Wie kommt der Paulus auf so eine Idee? Wir wissen heute, dass an die Auferweckung der Toten nicht vor 200 vor Christus geglaubt worden ist in Israel. Das kommt mit dem Weisheitsbuch, mit den Makkabäerbüchern, im Zusammenhang mit dem Tod der jungen Kämpfer in den Makkabäerkriegen. Bis dorthin haben die Israeliten damit gelebt, dass eben die Menschen zu den Vätern versammelt wurden in die Sheol, wo es dann kein Leben mehr gibt. Die Psalmisten erpressen ja zwischendurch Gott damit und sagen, wenn du mir nicht hilfst, verlierst du einen Beter, denn unten aus der Sheol betet niemand zu dir, nicht? Also das muss man ja sehen, das wird also da eingeordnet dort. Und das schlägt dann um, bezeichnenderweise mit einem anderen Gedanken, der auch erst hier auftaucht und ganz eng damit zusammenhängt, nämlich die Schöpfung aus Nichts. Die haben sie auch nicht in der Genesis. Sondern da gibt es eben Chaos, das wird bekämpft oder es wird mit einem Wort erledigt. Aber es gibt nicht nichts aus dem Wort, was wird. Das kommt alles erst später, 200 vor Christus. Und die Sadduzäer glauben es ja zu seiner Zeit noch nicht. Die sind ja etwas konservativer, die lassen auch nur die fünf Bücher Mose, die Tora, gelten. Deswegen antwortet ihnen Jesus auch mit einem Text aus der Tora, weil sie das aufnehmen können. Also das ist eine andere Sache. Nein, und warum erprobt jetzt Gott den Abraham? Gott hat das nicht nötig. Der weiß ja alles. Der Abraham hat es nötig. Denn wie soll der Abraham, und das ist jetzt der Ausdruck Römer 4, wieder Hoffnung hoffen, para elpida. Wenn der Isaac da fröhlich da heranwächst und wenn die Hochzeitsfeiern und er zertritt das Glas da und alles, nicht, und alles ist da bestens, dann hofft man, aber da hofft man nicht wieder alle Hoffnung. Das heißt, ich habe meinen Studenten immer so hingemalt, man geht also vor Gott so seinen Weg. Im Idealfall sieht das ungefähr so aus, nicht? Und geh einher vor mir und sei ganz. Tam tamim, sagt Gott zu Abraham. So, und jetzt schmeißt er an einer Stelle, schmeißt Gott zum Klotz hinein. Und jetzt geht es so nicht mehr weiter. Und entweder geht es nur so, oder es geht so. Das darf kein Mensch mit einem Menschen machen. Das ist ja dieses berühmte Buch von Bergengrün, da über der Großtyrann und das Gericht, nicht, wo dort so ein, das gegen die Nazis geschrieben, wo dort eben ein Großtyrann in der Renaissancezeit jemanden umbringt und dann die Leute den Mörder suchen lässt, um dann zu sehen, wie die Leute sich hier benehmen. Wo dann am Ende der Mönch ihn zitiert und sagt, was fällt dir ein, du bist nicht der liebe Gott. Nicht? Aber das ist die Situation, die hier geschieht. Und dann sage ich ja immer noch mal dazu, das erwartet uns alle spätestens im Tod. Wenn wir nämlich nicht mehr leben dürfen, wenn jeder Atem weh tut und wir eben nicht mehr leben dürfen und dann glauben, hoffen, sollen, dürfen, müssen, wie man es formulieren wollen, glauben, dass Gott der Gott des Lebens ist, der es für uns in Fülle bereithält. Das ist dieselbe Situation. Also irgendwann kommen wir alle in die Abrahamssituation hinein. Hängt damit zusammen, dass wir eben freiwillig unser Bestes nicht hergeben können, das muss uns genommen werden. Und deswegen ist das Ganze nochmal eine Gnade und ein Geschenk, dass das so geschieht. Ich fand das toll, wie das ja dann auch auf seine Weise dann zum Beispiel Tolkien übersetzt, dass eben der Frodo den Ring nicht alleine runterbringt, runterwirft in den Krater, nicht? Sondern wird ihm der Finger abgebissen vom Gollum, nicht? Also genau das ist das, was nochmal sein muss. Wir schaffen das Letzte nicht. Wir müssen uns genommen werden. Im süßen Tod, das nennt man dann entzücken oder so, oder im realen Tod, dann ist es weniger entzückend. Aber entrissen wird man sich so und so. Das ist die Dimension, die dort hineingehört. So aber wird das hier nicht gesehen, sondern hier wird gesagt, das Böse gehört eigentlich zum Leben dazu. Versuchung reicht nicht, sonst muss auch getan werden, weil eben hier schon der Übergang nicht klar ist. Wieso soll Bewusstsein schon etwas Unerlaubtes sein? Das kommt eben noch an. Es gibt natürlich eine Art von Bewusstsein, die wirklich unerlaubt ist. Das ist das, was so im normalen Sprachgebrauch Pharisäismus genannt wird. spielt zum Beispiel bei Scheler in seiner Wertethik eine ganz große Rolle. Er sagt, wenn ich da Wohlgefallen an meinem eigenen Leisten und Tun habe oder so, dann ist schon alles hin. Ich finde sogar den Satz schon mal nicht richtig, einfach so. Sondern ich würde sagen, man soll auch wissen, was man getan hat, weil man dann nämlich dafür danken kann. Es gibt Leute, die machen sich schlechter, als sie sind, um nur ja nicht Danke sagen zu müssen. Und das geht nicht. So, man kann auch Danke sagen dafür, dass es einem geglückt ist, beim Streit das letzte Wort runterzuschlucken, also erst in die Hand auszustrecken oder wie auch immer. Das heißt ja nicht, dass man sich was drauf einbilden kann, sondern dankbar soll man sein dafür. Und deswegen behaupte ich, ist Dankbarkeit ein Allheilmittel. Gegen Minderwertigkeitskomplexe, gegen Stolz, gegen Neid, gegen alles hilft es. Nicht so wie das. Und deswegen ist es so eine Grundbestimmung. Und Heidegger hat uns ja wieder gesagt, dass Denken und Danken hier nicht bloß etymologisch unmittelbar zusammenhängen. Undankbarkeit ist immer Gedankenlosigkeit. Gedankenlosigkeit ist immer Undankbarkeit. Und deswegen ist so der Sinn für Dankbarkeit für mich so ein Gradmesser für den Wert eines Menschen. Ich behaupte ja, dass die Menschen einen unterschiedlichen Wert haben. Das regt auch die Leute auf, immer wieder. Aber es ist so, wir haben zwei Werte und eine Würde. Die Würde haben wir alle gleich. Eine unbedingte, unvergleichliche Würde. Und auch unverlierbar. Der scheußlichste Kinderschänder behält sie in jedem Augenblick, weil er nämlich in jedem Augenblick, religiös gesprochen, von Gott beim Namen gerufen wird. Weniger religiös ausgedrückt, weil er in jedem Augenblick unter der Herausforderung des kategorischen Imperativs steht. Und wer gewürdigt wird, des Gebots der Wahrheit die Ehre zu geben, ist ein Würdesubjekt. Wir haben die Würde nicht, weil wir anständig sind, dann würden wir dauernd aus der Würde raus und reinschwappen, sondern wir haben die Würde, weil wir anständig sein sollen. Und zwar in prinzipieller Anlage. Das ist dann der weitere Punkt, wo ich mich dann mal streiten muss, wenn die Leute sagen, ein Embryo hat noch kein Gewissen, sage ich, das ist so ähnlich wie, dass der Mensch ein Sprachwesen ist, das ist er auch, wenn er noch nicht reden kann. Es geht um die grundsätzliche Anlage, nicht um das, was ich jetzt ausübe, aber da würde das hingehören. Also, Würde haben wir alle gleich, weil sie unendlich ist. Aber wir haben zwei Werte. Einmal haben wir einen Gebrauchswert, ich sage so ungeniert, wie es ist. Wir bestehen nämlich aus einem wertvollen Material, das wollen die Leute haben, zum Beispiel wollen die unsere Hornhaut haben und alles Mögliche und sind da dauernd, wollen ja eine Widerspruchslösung einführen und alles, um da ja genug an Material zu haben, nicht? Diese Industrie, die sich da aufbaut, das ist also das eine. Dann haben wir natürlich, sind wir ein kostbares Produkt der Evolution, hat sich eine Menge aufgebaut, so was wir da alles so können, einfach so. Und dann kommt nochmal das persönliche Können des Einzelnen hinzu. Was hat er für Anlagen der Intelligenz, des Charakters und dergleichen? Einfach schon auf der Stufe. Was hat er aus diesen Anlagen gemacht durch Erziehung und Bildung? Je nachdem hat er dann einen bestimmten Wert als Mitarbeiter zum Beispiel und wird dadurch entsprechend auch bezahlt, hoffentlich. Ne? Also das ist eine Wertbestimmung. Dann gibt es den Wert als Mensch. Haben Sie bei Thomas immer wieder gesagt, insofern wir moralisch gut sind, sind wir als Mensch gut. Also man kann gut sein als in jedem Beruf, als Lehrer, als Schneider, als Tischler, ist egal was. Und man kann als Mensch gut sein. Und als Mensch gut, sagt der Thomas, ist man, wenn man moralisch gut ist. Also deswegen haben wir zwei Werte, jeder von uns. Ein Gebrauchswert, um es mal so zu sagen, ein Nutzwert. Wir wollen ja auch nützlich sein und gebraucht werden. Wir haben einen Wert als Menschen. Früher gab es das so als Redensart, vor allen Dingen in Frauenmund habe ich das oft gehört. Die sagen, da ist irgendwer ein wertvoller Mensch oder so. Männer haben das nicht so gesagt, aber von Frauen konnte man sowas öfter hören. Hat sich inzwischen jetzt verloren mit dem Feminismus. Kommt mir vor, jedenfalls habe ich schon lange nicht mehr gehört. Also wo so dieser Ausdruck so auftauchte, das gibt's schon. Und das sollte man auch zugeben. Wert ist ein Begriff, der immer ein Mehr und Weniger beinhaltet. Und Würde. Also dass man das auseinander nimmt und sieht. Und da behaupte ich jetzt nun, dass der Sinn für Dankbarkeit für mich wirklich so ein Gradmesser ist für den Wert als Mensch. Weil der Sinn dafür hat. Aufmerksamkeit, Wachsamkeit gegen die Gewohnheit. Denn das ist eigens Aufmerksamkeit nötig und Meditation, weil das Gute sich nicht aufdrängt. Das Negative drängt sich auf. Zahnweh und die ganze Welt sitzt Nummer 5 rechts oben. Und kein Zahn tut weh, macht man uns überhaupt nicht glücklich, sondern ärgert man uns stattdessen über was anderes. Also das Gute wird nicht bemerkt eigentlich, sonst unauffällig. Das Gute ist gentlemanlike. Das lässt andere gut aussehen und drängt sich nicht auf und vor. Sonst muss eigens im Blick genommen werden. Deswegen behaupte ich, dass Bewusstsein was Wichtiges ist und was Gutes ist. Und nicht der Meinung des deutschen Idealismus und nur das zu sagen, Bewusstsein selber ist schon Incurvatio. Ob jetzt Selbstbewusstsein das Höchste ist von Bewusstsein, das würde ich auch wieder nicht sagen. Das sagt so die ganze Tradition. Das Wort für Thomas dafür, um ihn wieder zu nennen, ist Reditio Completa. Er sagt, die Wesen kehren eigentlich zu sich zurück, weil wir erstmal außer uns sind, mit unseren Trieben und Ängsten und Erwartungen und so, mit unseren Sinnen. Und dann kommen wir zurück zu uns, die Pflanze halbwegs, das Tier ein bisschen mehr. Und die Reditio Completa, die vollkommene Rückkehr, schafft erst das Geistbewusstsein. Und das haben wir. Das ist ein berühmtes Kapitel, auch schon in der Summa Contra Gentis von ihm, über diese Stufen der Rückkehr zu sich selbst. Und da vermisse ich den Gedanken, das ist für mich zu griechisch gedacht dort, so mit der Rückkehr zu mir. Ich würde schon sagen, die Spitze von Bewusstsein ist wissendes Außer-sich-Sein. Also Ekstase, selbstvergessenes Glück, selbstvergessenes Helfen oder so ähnlich. Da steckt mein Bewusstsein, so hatte ich das hier gemalt, nur so da drin, nicht? Und nicht irgendwie so extra. Das würde ich schon wieder stark machen wollen, dass das nicht einfach auf das hinausläuft. Da stimme ich denen ja zu, den Leuten. Aber zu sagen, Reflexion als solche ist schon Sünde, das finde ich eben falsch. Und das ist aber eben ein Konfessionsproblem. Weil eben die Theologie der Reformation sagt, wir sind eben total verdorben, während die Katholiken da immer noch halbe Heiden sind und sagen, nee, ganz nicht. Das ist also das Problem, was da drin steckt. Und deswegen würde ich auch, bitte?
Sagen die Katholiken nicht auch, der Mensch ist erstmal verloren und erst wenn er getauft wird und so, dann hat eine Chance,
und
hat
man
doch früher die kleinen Kinder
klein gemacht. Ja, das, also es gibt schon Gemeinsamkeiten. Ja, ja, die ist schon mal da, aber die Erbsünde ist ja erstmal keine persönliche Schuld, Punkt 1. Punkt 2 zeigt sich das zum Beispiel darin, dass die Katholiken, das heißt heute auch nicht mehr, vor allen Dingen die Deutschen nicht, weil die sind ja inzwischen alle schon zwei Drittel protestantisiert, nicht? Dass die zum Beispiel nicht mehr glauben, man könnte philosophisch Gott erkennen. Das hat zwar das erste Vatikanum noch extra definiert, während es in der evangelischen Theologie natürlich keine philosophische Grundlegung des Glaubens gibt. Es gibt in keiner theologischen Fakultät einen Philosophen. Nicht? Weil es das eben nicht geht. Luther hat geschrieben, Gott außerhalb Christus suchen ist der Teufel. Also da wird es ganz massiv, der sagt, wir sind also so zerstört und verdorben durch die Reformation, dass unsere Natur weg ist, während die Katholiken halten ja wenigstens als Grenzbegriff noch eine Natur fest, die wenigstens dann geläutert und erlöst werden kann. Da muss ich dann sowieso das Ganze reden, wenn ich erstmal von der Erbsünde rede, muss ich natürlich immer von der Erlöstheit reden, vom ersten Adam gehört der zweite Adam hin, aber da muss ich auch von der Erlösbarkeit reden und was die Voraussetzungen dazu sind. Und da legt eben die Reformation Wert darauf zu sagen, da gibt's gar keine Vorgaben von uns. Und es gibt auch etwas, was Pater Rahner vulgärkatholisch nannte, zu Recht, wo eben jetzt die Katholiken das falsch gedacht haben. Ich habe selber in meinem Leben schon eine Reihe Predigten gehört, wo der Prediger erzählte, wir sollen schon mal anfangen, den ersten Schritt zu tun, dann wird Gott sich nicht lumpen lassen. Da muss man kein Protestant sein, um das falsch zu finden, denn ein Toter liegt natürlich da und kann nur stinken und kann keine ersten Schritte tun. Sondern er muss natürlich erst vom Tod erweckt werden. Dann kann er sein Bett nehmen und gehen. Nicht? Also das meine ich jetzt nicht mit katholisch, dass die das selber schon mal schaffen können. Nicht? Aber dass hier grundsätzlich eine Möglichkeit besteht, sowohl im Denken wie im Handeln, schon was zu tun und zu können und dass der Mensch nicht total zerstört ist, das ist schon der Unterschied. Und deswegen schwankt es da auch stärker. Man merkt das, wenn Sie die Buddenbrooks lesen oder so, wie wird hier so der Einzelne eingeschätzt oder dargestellt, dass es da eine größere Form von Entgegenkommen gibt. Die Formel hieß immer so, dass die Erbsünde unsere Natur nicht ganz zerstört hat, was die reformatorische Theologie sagt, sondern schwer verletzt hat. Tatsächlich ist dann, wenn man das zulässt, in der Praxis der Unterschied nicht groß. Das gebe ich wieder ganz zu, das will ich auch nicht unterschlagen. Ich habe ja gesagt, diese Formulierung vom Konzil klingt ja auch ein bisschen wie Radio Eriban. Also im Prinzip kann man mit der Vernunft zu Gott kommen. Gekommen ist ja niemand hin. Wie man sagt, noch nicht mal der göttliche Platon hat das erreicht. Ein Schöpfer aus nichts. Das haben bisher immer nur Leute geschafft innerhalb der biblischen Tradition, die das formuliert haben. Das muss man schon zugeben. Insofern rückt das wiederum unter einer Rücksicht wieder näher zusammen. Deswegen meine ich, sollte man beides sagen, wie ich es jetzt hier auch versuche. Dass ich erstmal sage, es ist schon ein Unterschied, den sollte man nicht zu rasch einebnen. Aber man sollte auch sagen, dass er nur nicht gleich so wie schwarz und weiß ist. Nicht? Aber er ist schon massiv anders in der Sicht auf viele Dinge, die da hineingehören. Selbstverständnis und Praxis, was dort hineingehört. Mit den entsprechenden Vorwürfen aneinander auch, die dann da auftauchen. Natürlich steht die katholische Theologie aus reformatorischen Augen immer unter dem Verdacht, dass sie die Gnade billig macht und die volle Wucht der Sünde nicht gelten lässt. Und in vielen Fällen ist da sicher obendrein nochmal was dran, und ist richtig, weil ja auch nach meiner These die erste Folge von Schuld eine Trübung des Bewusstseins ist. Was man daran sieht, sobald man schuldig wird, fängt man an, sich zu entschuldigen unter Beschuldigung anderer. Muster Adam selber, unser verehrter Erstvater. Ne? Der sich einfach hinstellt und sagt, die Frau, die du mir gegeben hast. Keine Solidarität mit seinem Evchen und kein Anstand und Dankbarkeit an den lieben Gott hin. Nicht? Das ist schon irgendwie merkwürdig. Jetzt aber die Frage, wie soll denn nun das Böse aufgehoben werden? Wenn, Hegel sagt, die Aufhebung ist es, worauf es hinausläuft. Schmerz kann aufgehoben werden, Leid kann aufgehoben werden. Das Wort, was die Bibel dafür benutzt, heißt Verklärung. Aber wie wollen Sie denn das Böse verklären als Böses? Das hieße doch, es potenzieren. Und das sind ja nicht bloß akademische Gedankenspiele, was ich jetzt hier sage, sondern es geht zum Beispiel schon um ein ganz gängiges Missverständnis, auch unter Katholiken, wenn die auf das Thema Felix Culpa zu reden kommen. In meinen Augen eines der gefährlichsten Worte der ganzen katholischen Liturgie das ganze Jahr hindurch. Felix Culpa, glückselige Schuld. Mit dem Wort von Augustinus zurück. Nicht, dass man das so sagt. Das heißt, der Sünder behauptet, Gott habe ihm noch dankbar zu sein, dass er Gott die Gelegenheit gegeben hat, seine Gnade zu zeigen. Das können Sie lesen, wenn Sie die Frivol-Defense anschauen, zum Beispiel hier vom Kollegen Kreiner, nicht? Dass er sagt, ja, das Böse und alles, das gehört in die Welt, da kann man eben seine Tugenden dran üben oder so, nicht? Das heißt, da muss man sich hinterher noch beim Bösewicht bedanken, dass er einem die Gelegenheit hat, die Tugend zu zeigen. Daran habe ich schon gedacht, als ich vorhin so mit Bedacht gesagt habe, das Böse brauche ich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Da sagen die Leute, doch, ich brauche das Böse, damit ich das Gute als Gutes erkenne. Schon das stimmt überhaupt nicht. Denn angesichts des Bösen erkenne ich nur das Nicht-Böse-Sein des Guten, aber nicht die innere Gestalt des Guten. Es ist nicht wahr, dass ich also erst fast verhungern muss, um dann eine gute Küche würdigen zu können. Das kann ich überhaupt nicht, wenn ich Heißhunger habe. Sondern die Hauptsache, ich kriege überhaupt was in den Mund gesteckt, ganz egal was. Es ist nicht wahr, wie ich immer sage, dass der Hunger der beste Koch ist. Sondern Not frisst der Teufel fliegen, das ist es. Da bleibt nichts anderes übrig. Das schöne Bild, was C.S. Lewis dafür gefunden hat, war, dass er sagt, Lärm und Stille. Stille ist ein Gegensatz zur Musik. Und deswegen gehören in den Himmel Musik und Stille. Und in der Hölle herrscht ein Höllenlärm. Darum heißt er auch so. Und wenn Sie erst mal 2 Stunden am Schleifstein gestanden haben, ohne Ohrenschutz, dann ist das nicht eine Hilfe, eine Mozart-Sonate zu verstehen, sondern hören Sie in der überhaupt nichts mehr. Also es ist nicht wahr, dass das Böse einen das Gute besser erkennen lässt.
Was Sie gerade sagten, Stille ist der Gegensatz von Musik.
Ja.
Ich habe bei einem Musikwissenschaftler ein Seminar mitgemacht und habe gesagt, die Musik braucht die Stille, dass sie zur Musik wird.
So ist es.
Das heißt, also, es geht ja nur in dieser Einheit und nicht in diesem definierten Gegensatz, wo die Stille dann eben als das Belastende.
Eben, überhaupt nicht. Und es ist dieser steigernde Gegensatz, der Aufbau.
Ich habe mit einem Dirigenten gesprochen vor ein paar Jahren hier in München, haben ein Konzert, waren beim Essen, und habe ich über das Thema mit ihm diskutiert und sagte, es ist ein ganz anderes Musikerlebnis, wenn wir versuchen, während des Konzertes die Stille zu hören.
So ist es.
Dann kriegen wir die Töne besser mit. Und das ist ja auch
genauso. Nee, schön, wie gesagt, ist ganz klar. Das reicht ja bis dorthin, dass es dann so Aussagen gibt, die sagen, die Musik ist überhaupt nur dafür da, damit wir die Stille hören können.
Die Stille, nicht? Den
Rahmen, ja.
Das Bild der Musik.
Ja, ja, aus. Ja. Ebenso, oder andere sagen sogar, die Musik ist der Rahmen, damit die Stille sich bewirkt. Und das, meine ich, gilt nach beiden Seiten. Und deswegen ist es so unbedingt wichtig, deswegen sage ich das auch, wenn ich so bei Leuten zu reden habe, die was mit Gottesdienst zu tun haben, wo bei uns halt die Stille fehlt meistens nach der Liturgiereform, weil da unentwegt dudelt oder redet oder irgendwer darum, nicht? Dass man sagt, das käme wieder hinein, weil die Stille selber ein Gewinn ist. Das gehört genau dazu. Musik und Stille. Und dann sagt der Oberteufel in dem Brief an den Unterteufel, schreibt er das da beim Louis, Musik und Stille, wie hasse ich beides? Nicht? Weil er stattdessen eben den Lärm will. Nicht?
John Cage hat ja sogar ein Stück geschrieben, 4 Minuten 28.
Stille. Eben. Und das kann ja, das sind für mich auch so ein Beispiel, dass man tatsächlich auch Werke immer nur aus ihrem Kontakttext verstehen kann. Denn in einer Zeit, wo die Leute noch Stille kannten, hätte man so ein Musikstück nicht verstanden. Aber hier, wenn man im Hotel, wenn man bloß aufs Klo geht oder sonst wie dauernd mit Klassik da berieselt wird, dass dann jemand mal ein Stück schreibt, wo einfach Stille ist, das ist natürlich toll.
Wenn der Anrufbeantworter kommt, dann kommt die Ansage, bis wir uns melden können, hören Sie Stille.
Ach, sehr schön.
Und das ist unwahrscheinlich erholsam gegenüber diesem Geblärke und diesem Scheiß.
Ja, ja, ja.
Das kann man entkommen. Ja. Bis wir uns melden, hören Sie Stille.
Mhm.
Das irgendwie ist das so
beruhigend. Sehr schön, ja. Und wohin gehört das, was wir jetzt da reden? Dass ich sage eben, ich brauche nicht das Böse, um das Gute als Gute zu erkennen. Auch ein Blick zum Beispiel auf Freundschaft und Liebe, wenn einer das bloß unter der Rücksicht sieht, dass es einem die Einsamkeit nimmt und die Verlorenheit, ist die eigentliche Festlichkeit von Liebe und Freundschaft überhaupt nicht im Blick. Es ist nicht wahr, dass man das Gute besser sieht vor dem Bösen, sondern man sieht eben am Guten dann besser, was es da am Bösen vermeidet. Aber das Gute besteht ja nicht. Das ist eben jetzt genau Schopenhauer, beziehungsweise Wilhelm Busch, der den Schopenhauer dann in Verse bringt, nicht? Das berühmte Schluss von der frommen Helene. Das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, das man lässt. Marquardt hat er daraus gemacht, der Sinn, und dieser Satz steht fest, ist stets der Unsinn, den man lässt. Den habe ich auch mal angesprochen, sage ich, ja, meinen Sie das im Ernst? Sag, das klingt halt so gut. Sag ich, ja, hören Sie mal. Ne? Also das ist also genau der Punkt, der dorthin gehört. Was soll denn das heißen? Das Gute, dieser steht fest, ist stets das Böse, das man lässt. Natürlich kann das im Laufe einer Beziehung schon mal vorkommen, dass es dann immerhin ein guter Schritt ist, wenn man den anderen nicht erschlägt. Nicht? Dann kann man sich nämlich hinterher wieder versöhnen. Nicht? Das gibt es ja schon. So wie so eine alte Dame, die so gefragt wurde zur goldenen Hochzeit, hat sie da die an Scheidung gedacht? Sagt, an Scheidung nicht, an Mord. Also dass man so wirklich so diese Dimension also da mitsieht, das kann man schon mal angucken. Aber zu sagen, das sei die eigentliche Definition des Guten, das Weglassen des Bösen, das ist doch erbärmlich. Nicht? Aber das ist die Sicht vieler Leute. Und das muss man deswegen einfach auseinandernehmen und nochmal bedenken. Deswegen habe ich meinen Studenten immer gesagt, das wichtigste Märchen ist das vom Kaiser seine neue Kleider. Manches, was so dialektisch aussieht, ist in Wirklichkeit nichts. Man muss sich nur trauen, das zu sagen. Und es stimmt nicht, dass das Böse das Fehlen des Guten ist oder daran sichtbar wird, sondern umgekehrt, das Böse ist das Fehlen von Guten, das da sein sollte. So stimmt's. Sonst würden wir es gar nicht böse nennen. Also, erstens verstehe ich also nicht, wie das mit dem Bösen ist, bis zu Felix Kulpa hin. Dann bleibe ich dabei, das Böse ist nicht nur das, was nicht bleiben soll, sondern das, was niemals sein soll, und zwar unter keiner Bedingung. Und auch wenn es geschehen ist, hätte es niemals geschehen dürfen. Und gerade dann noch, wenn es vergeben wurde. Denn was macht denn der Schuldige aus der Vergebung? wenn er dem, der da nicht auf seinem Recht besteht, erklärt, eigentlich hätte er ihm noch für die Ermöglichung seiner Vergebung dankbar zu sein. Also ich meine, dass zum Himmel des heiligen Petrus schon gehört, dass er nicht da dauernd drin badet, aber dass er weiß, alle Welt weiß es, entsteht in allen Evangelien drin, dass er seinen Herrn verleugnet hat. Und dass er zugleich ist er natürlich auch der Zeuge seines verwandelnden Blicks, als er von Kaiaphas bei ihm vorbeikommt und aus ihm die Tränen aufbrechen und der Petrus wird ein neuer Mensch. Ne? Das ist klar. Aber der Petrus wird doch niemals sagen, wie schön, dass ich meinen Herrn verraten habe, da konnte er mir vergeben. Also das ist doch ein völliger Schmarrn. Aber so verstehen die Leute, viele Leute leider, das Wort Felix Culpa. Und sagen, das gehört dorthin. Und das ist immer wieder auch so gedacht worden in der Geschichte der Zeit. Die Frage ist, welche Erfahrung man macht. Zum Beispiel die kleine Therese hat ja diese Erfahrung gemacht, diese Gottverlassenheit dann ihrer letzten Lebensmonaten, wo sie sagt, sie hätte sich vorher nie vorstellen können, dass es überhaupt sowas gibt wie einen Atheisten und so. Und wo ihr dann aufgegangen ist, man wird nicht bloß erlöst, wenn einem vergeben wird, sondern ist es genauso großartig eine Erlösung, wenn ich bewahrt bleibe vor. Das ist überhaupt nicht weniger, sondern es liegt nur an der Grobheit unserer Sinne, dass wir meinen, im einen Fall sei das auffälliger, dass das da wäre, sondern das Bewahrtwerden vor etwas ist nicht weniger groß und gnadenhaft, könnte sagen, unter einer Rücksicht sogar mehr vielleicht als das andere. Wer nicht genug meditiert und nicht genug liebt, der muss offenbar schuldig werden, damit das merkt. So wie ich das so Leute sage, wenn die sich nicht genug um ihre Ehe bemühen, dann müssen die offenbar erstmal reinfallen, damit sie dann nach dem Bruch wieder anfangen können, was aufzubauen. Wenn man vorher wach ist, kann einem das erspart bleiben, sonst ist das Gottes letztes Mittel. Und dazu muss man ihn ja nicht gerade nötigen. Nicht? Müsste man gucken. Schönen Dank, bis zum nächsten Mal.